Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften.
Ein Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mit dabei auch heute Andreas Schiemens. Hallo Andreas.
Hallo, und heute, Jörg, haben wir wieder Unterstützung.
Ja, und zwar von ANT Informatik, unserem Partner aus der Schweiz.
Aber was ist eigentlich die ANT?
ANT berät seit 30 Jahren Non-Profits und Stiftungen mit technologischen Lösungen, unter anderem im Fundraising, der Mitgliederverwaltung und dem Fördermittelmanagement, und ist der CRM-Spezialist im Dachraum.
Genau das, was viele Organisationen brauchen. Aber nun zu unserem Gast.
Ja, ich freue mich, Andreas, dass wir heute hier wieder zusammen sind. Und diesmal ja mit einem ganz besonderen Thema, oder?
Ja, lieber Jörg, ich freue mich auch. Und ich freue mich auch auf das Thema. Wir gehen auf die andere Seite des Globus gefühlt, nach Panama.
Ja, oh, wie schön ist Panama, ne?
Guck mal, du kennst dich ja aus, Janosch. Ja. Und damit Panama so schön bleibt, wie du denkst, dass es ist, haben wir Charlene bei uns.
Hallo, ich freue mich, dass ich eingeladen wurde.
Hallo Charlene. Ich darf Sie kurz vorstellen. Charlene Joost ist die Geschäftsführerin von Generation Forest, Charlene. Generation Forest, für uns ein Begriff, aber für viele Hörerinnen und Hörer nicht. Erzähl mal kurz, was ist das?
The Generation Forest ist eine Genossenschaft, die den Regenwald wieder aufforstet, und habt ihr ganz richtig gerade erwähnt, in Panama. In Panama ist nämlich das Gleiche passiert wie im Amazonas jetzt gerade, aber in den 70er Jahren. Und ja, unsere Gründerin und unser Gründer, die haben das mitgekriegt, also unsere Gründerin ist Panamaren, die haben das mitgekriegt, wie abgeholzt wurde als Kind. Und sie hat sich geschworen, das alles wieder aufzuforsten, hat Forstingenieurwesen und Forstwissenschaften studiert und hat dann das Generationenwaldprinzip zusammen mit einem Hamburger, der heißt auch Andreas, entwickelt. Und ja, daraus ist unser Forstpartner entstanden. Die machen das jetzt seit 30 Jahren, Wiederaufforstungen. Und wir als deutsche Genossenschaft, als Hamburger Genossenschaft, sind dann gegründet worden, um Gelder aus Panama, Gelder aus Deutschland nach Panama zu transferieren.
Jetzt ist ja bei Panama, denken ja die meisten an den Kanal und weniger an das Thema Wald. Magst du, bevor wir einsteigen, uns mal kurz beschreiben, wie sieht Panama eigentlich rechts und links von diesem Kanal aus?
Ja, Panama-Kanal ist ein richtig wichtiges Thema. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt. Der ist letztes Jahr ein paar Mal trocken gelaufen und Schiffe konnten nicht durch. Das liegt zu großen Teilen daran, dass der Wald drumherum ebenfalls abgeholzt wurde. Und wenn wieder aufgeforstet wird, dann in Monoplantagen oder Kaffeeplantagen oder Avocadoplantagen, die eher Wasser entziehen, statt dem Boden zurückgeben. Und ja, rechts vom Panama-Kanal geht es auch zu unseren Wäldern in den Darien. Da ist noch ein ganz schönes Stück bis nach Kolumbien. Und da befindet sich auch das letzte Stück ursprünglicher Urwald, der nicht abgeholzt wurde. Das sind 4% nur in Panama. Und in die andere Richtung geht es Richtung Costa Rica. Und da wird es ein bisschen bergiger.
Okay, so viel zur Topografie. Jetzt musst du aber, glaube ich, noch ein paar Begriffe erklären. Also ich habe verstanden, dass es einen panamaischen Gründer gibt. Das finde ich total spannend. Ich habe aber auch verstanden, dass es einen Generationenwaldvertrag gibt. Was ist das?
Das ist spannend, dass du das so sagst. Das ist Generationenwaldvertrag ist ein richtig schöner Begriff. Wir pflanzen Wälder im Prinzip für die nächste Generation. Wir pflanzen es aber nach dem Generationenwaldprinzip. Das bedeutet, wir rekreieren diese verschiedenen Ebenen des Waldes. Ich kenne das persönlich noch aus dem Biounterricht. Das heißt, wir haben ganz oben Blätterdach und dann verschiedene Ebenen. Und das können wir nur hinbekommen, indem wir nicht einfach nur Setzlinge setzen und sie sich selber überlassen, sondern indem wir stetig pflegen, immer mal wieder Bäume auch entnehmen und nachpflanzen und so diese verschiedenen Ebenen kreieren können.
Okay, verstehe. Und jetzt sag nochmal was zu dem panamaischen Gründer, weil das ist schon ungewöhnlich, ne? Eine Hamburger Genossenschaft, ein panamaischer Gründer, ohne dass wir jetzt zu sehr ins Gesellschaftsrecht einsteigen. Aber kannst du uns das nochmal von der Idee erklären?
Es ist natürlich eine Gründerin, es ist eine Frau, ja. Panamain. Ja, Panama. Okay. Eliana Amien ist ihr Name. Und zusätzlich gibt es aber einen Hamburger Gründer, den Andreas Ege. Und der ist in den 70er Jahren durch Lateinamerika gereist und hat Eliana kennengelernt. Und dadurch wurde unser Forstpartner gegründet, weil sie beide diese Mission, wir forsten wieder auf, und zwar alles, was abgeholzt wurde.
Gut, nun kann ich mir vorstellen, das hört sich ja alles toll an, aber irgendwo muss ja auch das Geld herkommen, ne? Wie, gibt's da noch ein Geschäftsmodell, das da mit drin ist? Zertifikate irgendwie, könnte ich mir vorstellen? Oder wird das Ganze durch Spenden finanziert? Dann kommt ja wieder Andreas hier ins Spiel.
Richtig. Genossenschaft habe ich jetzt paar Mal fallen lassen. Das heißt, es sind Genossenschaftsanteile, keine Spenden. Man kauft wie bei einer Wohnungsgenossenschaft auch Anteile. Und ein Anteil entspricht 500 Quadratmeter Regenwald, die neu geschaffen werden oder geschützt werden. Und jeder Anteil speichert eine Tonne CO2 pro Jahr ein. Das ist auch zertifiziert. Du hast nach Zertifizierung gefragt. Und das ist im Prinzip das Modell. Das heißt, du investierst in eine Genossenschaft und tust damit was Gutes, erhältst aber auch was zurück.
Eine Tonne CO2 klingt ja jetzt erstmal sehr neutral. Was ist das denn so ungefähr? Gibt es da so einen Gegenwert? Wie viel verbrauche ich?
Also der durchschnittliche Deutsche verbraucht 10 Tonnen pro Jahr. Das kommt ganz abhängig davon, ob du Auto fährst, ob du Fleisch isst, ob du Haustiere hast. Bei mir sind es 6 Tonnen. Ich glaube, das ist sehr gering.
Das liegt aber an deinem Hund.
Das liegt, na, der Hund steigert das nochmal. Das ist ein wichtiger Punkt. Und von daher kann man sich daran theoretisch koppeln und sagen, gut, wenn ich jetzt 10 Tonnen pro Jahr ausstoße, könnte ich zum Beispiel 10 Anteile kaufen und wäre damit klimaneutral. Soll man ja jetzt nicht mehr so stark benutzen, aber man könnte seinen eigenen Fußabdruck damit ausgleichen, ja.
Okay, das heißt, ich habe so einen Doppeleffekt. Ich schaffe wieder Urwald, Regenwald in Mittelamerika, also in Panama. Und ich habe gleichzeitig das gute Gefühl, dass ich einen Teil meiner CO2-Ausstöße dadurch kompensiere. Nun gibt es ja viele solche Angebote, Charlene. Ich kann ja im Internet Bäume pflanzen. Es gibt viele, viele Angebote, Bäume zu pflanzen. Was ist eigentlich euer USP, euer Alleinstellungsmerkmal? Was macht ihr anders als andere oder macht ihr es genauso?
Guter Punkt. Wir machen keine Bäume, sondern Wälder. Das ist ganz wichtig. Wir verkaufen nicht, pro verkauften Produkt gibt es einen Baum, sondern wir machen Wälder. Und dabei ist gar nicht das Teure, die Wälder aufzuforsten, sondern sie zu pflegen. Also wir müssen wirklich diese Wälder pflegen und das ungefähr 30 Jahre lang, bis sie sich selbst tragen. Diese Frage kommt ganz oft, warum überlassen wir dem Wald nicht einfach sich selbst? Das Problem ist, warum haben die Menschen früher abgeholzt oder warum holzen sie jetzt auch gerade ab im Amazonas? Weil sie Geld brauchen und sie denken, dieser Wald ist nicht wertvoll. Sie holzen ihn ab, machen eine Viehweide draus und der Boden wird irgendwann nicht mehr ertragreich. Wenn man ihnen jetzt aber zeigen kann, Wald und vor allen Dingen Holz ist mindestens genauso ertragreich, so schaffen wir einen Kreislauf aus Jobs, Holz und einem stetig und immer bleibenden Ökosystem.
Das verstehe ich, aber man könnte ja auch einen Zaun drum machen und gucken, dass keiner reingeht und die Bäume klaut.
Wir wollen ja so einen Zaun drum machen, dass auch die Tiere rein und rauskommen. Also Menschen würden dementsprechend auch rein und rauskommen. Wir haben aber verschiedene Sicherheitssysteme mittlerweile etabliert, dass wir mitkriegen würden, wenn da jemand interveniert.
Also ich verstehe das so, ihr kauft quasi ehemalige Urwald auf, der keiner mehr ist, sondern intensive Weidewirtschaft hat wahrscheinlich den Boden verdichtet, Grundwasserspiegel ist gesunken, die Menschen haben keine Einnahmen mehr, weil ihr Grund und Boden nichts mehr wert ist. Ihr kauft das ein, pflanzt dort Wälder statt Bäume. Ich habe es verstanden, wobei ich immer dachte, ein Wald sind viele Bäume, aber gut, das musst du uns gleich nochmal erklären. Du hast vorhin den Begriff Monokulturen erwähnt, das heißt, ich kann ja Teakholz pflanzen, Bäume, und die dann teuer verkaufen. Ist das so ein Konzept?
Das wäre ein Konzept. Und das, wenn du jetzt nach dem USP fragst, ist es wirklich für uns, das Ökosystem Wald so gut wie es geht wiederherzustellen. Das heißt, wenn du nach 15 Jahren nach der Aufforstung in unseren Wald gehst, sollst du am besten nicht mehr erkennen, dass das ein wieder aufgeforsteter Wald ist. Das wirst du bei einer Mono-Teak-Plantage zum Beispiel niemals haben. Die werden alle gleich hoch sein, alle gleich dick sein. Für die Holzproduktion super, aber es ist kein diverses Ökosystem.
Das ist ja wie so der deutsche Wald, wo die Bäume in Reihe und Glied stehen. Ne?
Absolut. Wenn man das sieht an der deutschen Autobahn, die sehen alle gleich aus.
Jalin, also jetzt nehmen wir dich hier ein bisschen auseinander, ne? Ich hoffe, du verzeihst uns, aber das ist ja auch, um allen, die zuhören, das so ein bisschen transparent zu machen. In Wahrheit ist das natürlich eine tolle Idee, die ist super. Aber jetzt kommen wir auch nochmal zu einem anderen Punkt. Was sind die Herausforderungen dabei? Ist sowas, wenn ich das mal sagen darf, in so einer Welt wie heute, Trump etc., überhaupt noch en vogue, sich um den Wald zu kümmern? Oder gibt es nicht drängendere Probleme?
Also ich glaube, aus meiner Sicht ein drängenderes Problem als den Klimawandel gibt es momentan nicht. Ich weiß, das wird gerade arg überschattet und das merken wir natürlich auch. Die Leute sind mit anderen Themen beschäftigt. Der Klimawandel geht aber nicht weg. Und deswegen ist es umso wichtiger, jetzt zu handeln, jetzt was zu tun. Und du kannst mit diesem Genossenschaftsanteil zumindest etwas tun.
Was kostet mich denn so ein Genossenschaft?
Das ist eine sehr gute Frage. Du kannst investieren ab 32 Euro pro Monat. Okay. Ein ganzer Genossenschaftsanteil kostet 1707 Euro einmalig.
Okay. Und dann habe ich 500.
Dann hast du 500 Quadratmeter Wald für immer geschaffen.
Okay.
Richtig. Und natürlich macht uns der Klimawandel auch zu schaffen. Also wir müssen flexibel handeln. Wir haben Schädlingsbefall, wir haben Trockenheit, wir haben Starkregen. Auf den müssen wir flexibel reagieren. Und auch das kostet natürlich Geld, ne? Wenn ich meine Mitarbeitenden die ganze Zeit vorbereite, dass sie jetzt aufforsten können, aber es regnet die ganze Zeit zu stark, muss ich sie trotzdem bezahlen und sie können noch nicht arbeiten. Das sind so Dinge. Und dann müssen sie ganz, ganz schnell ganz viel Fläche aufforsten in der Zeit, in der das geht. Also ja, hier lernen wir auch immer flexibler zu handeln, neue Arten auch auszuprobieren und eben auch gemischte Arten, damit der Wald resistenter ist gegenüber Schädlingsbefall, gegenüber Winden, Feuern etc.
Aber nun hören wir jetzt von der Idee, deswegen bist du ja auch hier in diesem Podcast, um das Leuten nahezubringen. Ich finde das total faszinierend, aber im Grunde lebt ja das Modell davon, dass es möglichst viele Genossenschaftler gibt, eigentlich egal wo, also zum Beispiel auch in Deutschland. Was tut ihr, damit diese Idee bekannt wird?
Ich sitze zum Beispiel im Podcast.
Ja.
Und wir schalten Werbung, wir machen Beileger, das ist ein richtig gutes Konzept bei uns, Beileger in Magazinen, in Zeitungen, das funktioniert sehr gut. Aber auch hier müssen wir natürlich flexibler reagieren. Ich meine, die Welt wandelt sich, du hast es gerade erwähnt, man sieht Trump überall in den Nachrichten, wenn dann irgendwie ein schönes Video von unseren Wäldern zwischendurch gezeigt wird, kann es natürlich passieren, dass die Leute weiter scrollen. Also wir versuchen hier auch im Marketing, im Sales, sehr flexibel zu reagieren auf die aktuellen Bedürfnisse der Leute.
Wie ist das dann? Jetzt gibt es, weiß ich nicht, wie viele Genossenschaftler habt ihr?
Wir haben jetzt knapp 9000.
Gibt es dann irgendwann auch nochmal eine Genossenschaftsversammlung?
Na, sicherlich.
Okay, wie läuft das ab bei euch? Virtuell wahrscheinlich?
Nee, hybrid.
Okay.
Einmal im Jahr treffen wir uns im Wälderhaus in Hamburg.
Ah, okay.
Und man kann sich aber digital dazuschalten. Und da berichten wir über all das, was das Jahr davor passiert ist, wie wir uns entwickelt haben, müssen Rede und Antwort stehen unseren Mitgliedern gegenüber.
Also euren Genossen gegenüber.
Genossen, Mitgliedern, genau.
Was sind das für Menschen, die sich für 1700 Euro 500 Quadratmeter Regenwald kaufen und dann bis zum Ende ihres Lebens pro Jahr eine Tonne CO2 kompensieren?
Total unterschiedlich. Also Leute wie du und ich.
Wobei, das stimmt. Ich habe tatsächlich auch 4 Anteile.
Siehst du, ich habe 8. Guck mal.
Angeber.
Wir haben sehr viele Leute, die die Anteile auch verschenken an Kinder, an Enkel, an Neffen, an Nichten, weil es eben auch ein Investment ist in die nächste Generation. Das hatten wir vorhin. Aber es sind auch sehr viele Leute, so wie ich, die schon damit kalkulieren, dass es ein fester Bestandteil war, da sind wir noch gar nicht gewesen, ihrer grünen privaten Rente ist. Und ich nehme das sozusagen als einen Teil, weil wir eben auch eine Rendite versprechen. Da sind wir noch gar nicht angekommen.
Ach guck, also ich bekomme auch dann, wenn ich Genosse bin, also in dem Fall bin ich ja dann ein Genosse und du bist ja eine Genossin. Das heißt, wir haben nicht nur was Gutes getan, indem wir viele, viele Flächen im Wald geschützt haben, dafür gesorgt haben, dass die Tiere da wieder glücklich und zufrieden sind, die Einheimischen. Menschen, die Indigenen insbesondere dort auch gute Vorbilder und gute Arbeitsbedingungen haben, sondern ich bekomme irgendwann auch wieder Geld zurück.
Korrekt, richtig. Entweder du oder deine Kinder oder deine Enkel, je nachdem, für wen es denn dann ist. Das sind 4,5% Wertsteigerung jedes Jahr, die der Wald wächst und zunimmt. Und wir entnehmen das Holz nach einer gewissen Zeit und rechnen mit der ersten Ausschüttung in 2041. Das klingt jetzt noch relativ lang, aber wenn man irgendwie Festgeld irgendwo hat oder Aktien, an die man nicht sofort rankommt, dann ist das vielleicht ähnlich. Genau. Und ab da gibt es dann jedes Jahr eine Ausschüttung.
Aber jetzt nochmal die Frage, also ihr nehmt ja wieder Bäume raus?
Ja.
Das hast du gerade gesagt. Also ich pflanze einen Baum und du holst ihn wieder raus. Nach
Richtig.
Jahr. Warum?
Warum das Holz?
Der Baum gibt das Holz doch nicht so her. Den musst du doch irgendwie fällen.
Richtig. Das ist das Generationenwaldprinzip. Das heißt, ich beobachte die Bäume, wie sie hochwachsen, und wenn die sich gegenseitig Platz und Licht rauben, dann entnehme ich einen und pflanze wieder einen neuen nach. Und das ist der Kreislauf, von dem ich gesprochen habe.
Okay, und das ist die Rendite dann am Ende, weil ich diesen Baum quasi...
Genau, ich könnte natürlich alles auf einmal abholzen, dieses Ökosystem wieder zerstören und hätte eine viel höhere Rendite, aber das ist nicht unser Ansatz.
Okay, alles klar. Und das heißt, diese 5% kriege ich dann auf meinen Anteil im Zweifel oder auf mehrere Anteile, die ich dann gezeichnet habe.
Korrekt.
Okay. Und ich habe also zwei Möglichkeiten. Ich kann meine Genossenschaftsanteile wieder verkaufen, dann auch zu einem höheren Wert, weil die vor Jahren schon gekauft haben und clever investiert haben, haben ja weniger bezahlt als die jetzt kaufen. Und das andere ist, meine Kinder und Enkelkinder bekommen dann ab 41 für meine bescheidenen 4 Anteile Rendite. Also Geld ausgeschüttet, das sie selber für sich ausgeben können oder wieder in neue Wälder investieren. Das ist das Prinzip.
Das ist das Prinzip.
Jetzt ist Genossenschaft ja etwas, was außerhalb der Wohnungswirtschaft ja eine sehr seltsame, für mich einen seltsamen Klang hat. Wie nehmen das denn die Menschen auf, dass sie verstehen müssen, dass sie Genossenschaftsanteile kaufen und Genossinnen und Genossen sind?
Also ich würde sagen, wir haben hier sogar eine große Fanbase. Weil es gibt ja auch von der Raiffeisenbank, es gibt ja dieses Prinzip Genossenschaft, das klingt zwar so altmodern, dieses Wort, aber es ist eben auch eine sehr, sehr sichere Anlage. Also Genossenschaften haben eine Insolvenzquote von 0,1%, wenn ich mich recht erinnere.
Weil es auf so viele Schultern verteilt.
Genau, das Risiko wird verteilt auf alle Genossen und Genossinnen. Und dementsprechend gibt es, glaube ich, Leute, die explizit auch danach suchen, und alle anderen kennen sich vielleicht nicht so richtig damit aus. Und genau die müssen wir eben über Werbung und Marketing.
Also ich erinnere mich gut bei der Gründung damals, dass ich sehr kritisch war, was das Thema Genossenschaft hieß. Und da war der Name noch Waldmenschen. Das war auch so ein bisschen spooky. Mittlerweile. Und mittlerweile ist ja dieses Genossenschaftsmodell, das ihr etabliert habt, ja für einige Akteure ja auch ein Vorbild geworden. Also St. Pauli zum Beispiel hat ja auch angefangen, Genossenschaftsanteile zu verkaufen. Und ich bin mir ziemlich sicher, nein, ich weiß, dass die Inspiration von eurer Arbeit kam. Wie gehst du damit um?
Das ist doch super. Das ist richtig schön, dass Leute das kopieren, das Prinzip, weil es ist eine sehr, sehr gute Form. Viele für eine gute Sache. Gemeinsam für was Gutes. Und wenn dann am Ende sogar noch was für mich bei rumspringt, ich meine, was kann ich Besseres tun? Das Risiko verteilt sich und der Gewinn verteilt sich eben auch.
Dann haben wir zum Schluss noch, wir haben ja einen Sponsor dieser Episode, die ANT, Softwarefirma aus der Schweiz. Und die interessiert immer ganz besonders, welche Techniken setzt ihr denn also in der Datenverwaltung zum Beispiel ein? Jetzt ausdrücklich nicht KI, aber wie technologisiert seid ihr in dem, was ihr da tut?
Meinst du vor Ort in Panama? Oder?
Nee, also ich meine jetzt nicht die Bäume bewässern, sondern generell. Ich meine, das erfordert ja eine riesige Logistik. Also nicht nur die Verwaltung der Genossenschaftsanteile, sondern auch all das, was du beschrieben hast in Panama selber, dass ihr reagieren müsst. Ihr müsst die Teams entsenden. Macht ihr das irgendwie mit einer Software oder macht ihr das alles von Hand? Oder wie ist das?
Das ist eine arge Entwicklung, sowohl hier in Panama, hier in Deutschland als auch in Panama. Mhm. Also wir tragen alles in eine Excel-Tabelle ein, bis hin zu CRM und Automatisierung, und genauso läuft es auch in Panama ab. Ne? Also wir machen über Satellitenbilder, über Drohnenflüge, das ist mittlerweile alles sehr digitalisiert und automatisiert, aber natürlich brauchen wir ganz klar die Menschen dahinter, die das auch kontrollieren und bedienen können.
Wie funktioniert die Vernetzung? Weil wir haben ja auch ein bisschen Zeitverschiebung und wir haben eine klitzekleine Entfernung. Wie läuft das?
Das Schöne ist, dass ich immer nicht so früh aufstehen muss, weil ich mit Panama so circa ab 14 Uhr erst telefonieren kann. Aber wir haben regelmäßige Austausche und genau, unsere Gründer sitzen beide in Panama. Das heißt, da ist ein guter Austausch vorhanden.
Nochmal das Stichwort Panama und die Tigerente. Wie ist denn da die Beziehung?
Wir sind Kooperationspartner mit Janosch und machen gemeinsam den Tigerentenwald. Ich würde sagen, das ist eine unserer schönsten Flächen, die in Panama sitzt. Die ist ganz, ganz nah an einem Urwald dran und dadurch hat sie ganz schnell schon Bioverjüngung erleben dürfen. Das bedeutet, dass durch Tiere, durch Winde auch die Samen aus den Urwäldern ganz schnell auf unsere Flächen getragen wurden. Und das sieht total mystisch aus, wenn man da ist. Also ich lade euch herzlich ein, da mal vorbeizuschauen. Ja, und das sind 280 Hektar, die mittlerweile auch schon fast voll finanziert sind. Das heißt, jeder, der noch Lust hat, den Tigerentenwald so mitzufinanzieren, ist herzlich eingeladen. Ansonsten kann man auch Tigerentenwald Anteile verschenken, erhält dann eine schöne Urkunde von Tiger und Bär. Demnächst, ich spoiler jetzt ein bisschen, kann man sogar auch Post von Tiger und Bär erhalten. Und ja, wir werden natürlich dieses Projekt oder diese Kooperation auch ausweiten, denn wenn diese 280 Hektar voll finanziert sind.
Jetzt interessieren natürlich unsere Hörerinnen und Hörer, wie kommt man zu so einer Kooperation? Es ist, wenn du es so erzählst, sehr naheliegend, Panama und Tigerente und Bär, aber es ist ja nicht, es fällt ja nicht von den Bäumen, um mal dieses Wortspiel zu benutzen. Wie ist es dazu gekommen?
Also, du hast es gerade schön erwähnt, oh wie schön ist Panama, oh wie schön bleibt Panama. Tiger und Bär wollten schon immer nach Panama. Und witzigerweise hat der Geschäftsführer von Janosch, und wir haben ihn dann gegoogelt, bei uns eine Broschüre bestellt und so haben wir den Kontakt herstellen können. Er hat sich dann vor Ort in Panama alles angeguckt, was wir machen. Das hat auch lange gedauert. Und dann hat er der Kooperation eingewilligt.
Apropos vor Ort, wie viele deiner über 9000 Genossinnen und Genossen fliegen regelmäßig nach Panama und nutzen da ihre CO2-Kompensation?
Also wir haben schon, die Anfrage wird mehr, aber das ist natürlich stetig zu den mehr werdenden Mitgliedern. Ich würde sagen, das beläuft sich auf eine sehr geringe Mitgliederzahl, also so 20 pro Jahr, die sich das angucken vielleicht.
Also ich glaube tatsächlich, dass es natürlich hinsichtlich der CO2-Ausstoßes und des Fluges eine Frage ist, die man sich stellt, aber als ich damals durch den Urwald in Panama gelaufen bin und mir das alles angeschaut habe und die Veränderung, das ist schon wahnsinnig inspirierend, das zu sehen und das auch zu riechen, zu fühlen und zu hören, wie Biodiversität, wie Artenvielfalt durch diese Arbeit entsteht. Wie oft bist du denn in Panama?
Ich war bis jetzt auch erst in Anführungsstrichen zweimal da, seitdem ich hier arbeite. Ich bin seit 2018 mit dabei, habe als 450 Euro Kraft angefangen, bin jetzt Geschäftsführerin. Das ist natürlich auch ein sehr schönes Gefühl von den Waldmenschen zu The Generation Forest und ein schönes Wachstum mit begleitet. Und ich kann das absolut bestätigen. Also das erste Mal, als ich da war, war 2019, da hatten wir noch nicht viele Wälder und die waren auch gerade erst frisch aufgeforstet. Das nächste Mal war dann 2023 und in der Zeit hat sich so viel getan und es war immens erstaunlich, wie biodivers, du hast das gerade schön beschrieben, diese Geräusche, die man dann hört, auch die glücklichen Gesichter der Mitarbeitenden zu sehen, das war sehr, sehr schön und hat mich sehr beeindruckt. Also ich hätte absolut Lust, bald wieder hinzufliegen, aber ich gucke auch auf meinen persönlichen CO2-Fußabdruck, ja.
Oh, wie schön, Charlene, war dieses Gespräch. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Das macht ja echt Lust, da auch mal hinzufliegen oder zu paddeln, ne? Wegen CO2-Fußabdruck. Aber auf jeden Fall sich den Tigerentenwald mal anzugucken. Und klasse, ich glaube, Andreas, wir lassen uns gerne auf dem Laufenden halten und fragen bestimmt auch nochmal nach, wie es denn so läuft mit Generation Forest.
Genau, was unsere Wälder so machen.
Ja, gerne.
Vielen Dank, Charlene.
Ich danke euch. Danke.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.
Danke.